Es war einmal ein Engel mit den Eisaugen. Wir sind
Merlu, super.
Und Paula.
Und wir behandeln heute den Fall von der Meredith Kircher oder eigentlich eher von der Amanda Knox. Und zwar geht es um den Mord von der Meredith. Sie war Londonerin und hat Austauschjahr gemacht in Italien. Sie war so 20 und hat einfach ihr Leben geniessen. Sie war der gleiche Weg mit Amanda. Sie war eine Amerikanerin, blaue Augen, blond, ziemlich hübsch und wollte auch einfach Austauschjahr machen, um Italienisch zu lernen. Und in der Landschaft von Perugia, also schön grün, so ein bisschen Hügel.
Einfach typisch Italien.
Genau, typisch Italien. Ja. Hat sie einfach gechillt. Und sie war auch 20 und hat einfach ihr Leben genossen. Und in dieser WG waren noch zwei andere Italienerinnen und die haben Jura studiert. Und in dieser WG war wirklich einfach immer Chaos. Ja, es hat niemand recht gejuckt, es hat niemand aufgeräumt. Und dann war noch der Raphael. Der war der damalige Freund und ein Italiener. Er war der damalige Freund von der Amerikaner, von der Amanda Knox. Und Italiener, 23 und eher so ein bisschen schüchtern. Ja, und wir haben unsere Infos haben wir aus dem Podcast «Mord auf Ex». Dort heisst er «Der Engel mit den Eisaugen». Und es gibt auch einen Film auf Netflix mit dem gleichen Namen.
Nein, also auf Netflix ist eine Dokumentation und heisst Amanda Knox.
Okay.
Ja, da ein Zitat von der Amanda Knox, wo ich finde, da ist sehr verdächtig. Weil wenn man das sagt und man unschuldig ist, finde ich, macht es schon ein bisschen schuldig.
Ja.
Okay, ich lese es mal vor. Es ist eigentlich halt original auf Englisch und jetzt ist es schon übersetzt worden. Okay. Es gibt diejenigen, die an meine Unschuld glauben und diejenigen, die an meine Schuld glauben. Da gibt's nichts dazwischen. Und wenn ich schuldig sein sollte, dann bin ich die Person, die du am meisten fürchten solltest. Denn ich bin diejenige, die du nicht am Anfang verdächtigen würdest. Aber auf der anderen Seite, wenn ich unschuldig bin, heißt das, dass jeder von uns angreifbar ist. Und das ist dein persönlicher Albtraum. Entweder bin ich ein Psychopath im Schafspelz oder ich bin genau wie du.
Das ist schon krass. Also ich finde, wenn da jemand sagt, dann ist schon so, was? Also gerade wenn
warum
so,
sagst du, dass du ein Psychopath bist?
Ja.
Ja, vor allem, wenn
oder
du
wieso entschuldigst du dich selber als Psychopath? Da finde ich schon so. Aber ja, genau.
Aber ich finde es ein sehr spannendes Zitat trotzdem.
Ja, voll.
Ja, glaub, das ist schwieriger. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo sie da gesagt hat, ist sie, glaube ich, schon so lang in dem Ding hinein.
So lange beschuldigt worden.
Lange beschuldigt, kein Privatleben mehr und alles.
Wie gesagt, es sind alle so fasziniert von Italien gewesen. Und am 25. Oktober 2007 sind Amanda und alle ihre Kolleginnen zusammen aufs Konzert gegangen. Und dort hat Amanda auch ihren Freund kennengelernt, Raphael Solesieto. Und wie die Merlu schon gesagt hat, er war ein sehr schüchterer und er ist ein IT-Student. Sie sind zusammen spazieren, sie haben zusammen sehr viel Zeit verbracht, haben zusammen gegessen und zusammen gelacht. Doch das Ganze hat am 1. November 2007 angefangen. Amanda schafft in einer Bar, doch jedoch ist ihre Arbeit kurzfristig abgesagt worden. Sie hat sich dann entschieden, mit dem Raphael zusammen Zeit zu verbringen, um sich einen schönen, gemütlichen Abend zu machen. Der Raphael und Amanda haben dann am nächsten Tag einen Tagesausflug geplant. Amanda hat sich entschieden, zum nochmal schnell heimgehen, zum go duschen, zum sich fresh machen und Sachen zu packen. Als sie dann die Hai angekommen ist, sieht sie, dass die Tür weit offen war und das Schloss war kaputt. Und sie hat sich im ersten Moment nicht so viele Gedanken gemacht, weil sie gedacht hat, ja, weißt, wir leben in einer WG, da hat es viele Mädchen, viel Chaos. Auf jeden Fall ist sie dann reingegangen und sieht ein riesen Chaos. Aber wie gesagt, Mädchen, WG. Dann läuft sie weiter und sieht im Waschbecken Blut. Natürlich hat sie gedacht, ja, ist ein bisschen komisch, doch sie hat sich trotzdem entschieden, zum Zähne putzen und duschen. Und dann sieht sie nochmal etwas. Auf der Fußmatte sind Blutflecken. Ihre Vermutung ist, dass es von ihrem neuen Ohrloch war, wo sie sich vor zwei Tagen gestochen hat. Doch. Sie ist dann ins Badezimmer gegangen, weil sie würde ihre Haare föhnen und dann sieht sie im WC Kot. Sie hat das sehr komisch gefunden. Sie läuft weiter und sieht, dass von der einen Italienerin, die Filomena, ihr Fenster eingeschlagen worden ist. Sie rennt dann raus, weil sie Angst bekommen hat, und geht zu Raphael. Sie fängt an, die Filomena zu anrufen und Meredith, doch keine geht an. Dann gibt es nochmal eine von den Italienerinnen, die in Rom lebt. Die hat gesagt, ja, es ist wahrscheinlich nichts Schlimmes.
Sorry Gott, sie lebt nicht in Rom, sie hat einfach gerade Ferien gemacht.
Sie hat direkt gemacht,
ich habe gesagt, sie lebt in Rom.
Ja. Oh. Okay, also sie macht doch Ferien dort.
Nein,
okay.
Meredith geht auch nicht das Telefon. Amanda rennt zurück und geht dann zusammen mit dem Raphael. Haben sie sich entschieden, dass sie zusammen nochmal zurückgehen. Der Raphael findet aber merkwürdig, dass Amanda überhaupt noch duschen gegangen ist. Ich meine, ist schon kaum verständlich. Amanda sucht nach sie sind zusammen zurückgegangen und Amanda sucht nach Mitbewohnerinnen und sieht dann, dass der Meredith für das Zimmer abgeschlossen ist, was normalerweise nie abgeschlossen worden ist. Der Raphael läutet dann seine Schwester an, die Polizistin ist, und sie hat gesagt, sie schicke die Polizistinnen. Doch wenige Minuten später sind schon Polizisten gekommen und sie haben es auch ein bisschen merkwürdig gefunden. Doch es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht die Polizisten sind, die sie eigentlich angerufen haben. Die Polizisten sind da gewesen und sind mit zwei Handys vor der Tür gestanden. Sie haben am Ende gefragt, ob das eine Handy vielleicht einer Mitbewohnerin gehört und sie hat ihnen gesagt, dass das eine Handy der Meredith gehört. Die zwei Polizisten sind, wie gesagt, nicht die Polizisten gewesen, die sie angerufen haben, doch kurz danach sind auch die Polizisten, die sie angerufen haben, angekommen. Sie haben dann gefragt, ob die Polizisten, die sie eigentlich angerufen haben, ob sie die Türe auftreten oder so, weil sie eben ungewöhnlich zu war, doch die haben nur gesagt, dass sie keine Befugnis dazu haben und sind dann auch wieder gegangen. Nachher sind Kollegen von der einen italienischen Mitbewohnerin gekommen und haben entschlossen, dass sie die Türe von der Meredith auftreten. Die Tür ist aufgegangen und sie schreit, ein Fuß und Blut. Und dann ist ihnen bewusst geworden, dass sie eine Leiche in der Wohnung haben.
Oh mein Gott, wie krass. Stell dir vor, du machst ein Zimmer auf und du siehst einfach ein Fuß und Blut.
Stell dir
vor. Vor allem, das hast du auch nicht erwartet. Du erwartest keine Ahnung, dass sie vielleicht am Schlafen ist.
Ja, so. Ja. So. Oder so, von einem Einbruch sind sie, glaube ich, ausgegangen. Oder?
Ja, ich meine. Mhm.
Aber nicht von einem Mord.
Ja.
Eben, wie gesagt, dann haben sie Meredith halbnackt auf dem Boden gesehen mit 40 Messerstichen.
40?
Ja.
Oh mein Gott.
Sie war zugedeckt mit einer Decke gewesen, und es hat sich herausgestellt, dass sie gar nicht an diesen 40 Stichen gestorben ist, sondern sie ist verblutet von diesen 40 Stichen.
Was?
Also es war kein tödlicher Stich gewesen.
Du hast alle 4 mitbekommen.
Mhm.
Scheiße.
Bin ich auch dann lieber einen Stich ins Herz oder
bin so weg.
Und dann... Boah, das ist krass.
Das ist echt krass. Was man eher noch gesehen hat, sind Blutabdrücke am Arm. Blutabdrücke?
Ja.
Am Arm und am Hals, überall. Und also es war wirklich sehr schrecklich gewesen. Sie sind dann nachher rausgebettet worden und vor dem Tatort haben Amanda und Raphael sich geküsst. Und da hat der Staatsanwalt wirklich sehr unerbracht gefunden. Ich meine, es ist auch verständlich, da machst du auch nicht einmal Tatort.
Ja, ich habe beide Seiten verstanden. Ich glaube, der Kuss war nicht gemeint als «Komm, oh mein Gott, wir spannen, wir machen jetzt da an einem Tatort um», sondern ja, ich glaube, ich habe, weil ich meine, es ist
so beruhigend.
Ja, es ist immer noch deine Mitbewohnerin und ja, vielleicht kennen die euch noch nicht so lange, aber ich finde, es macht einfach ein Bonding, wenn ihr miteinander lebt. Also, ich könnte mir das nicht vorstellen.
Es war einfach so ein bisschen Schock gewesen und Amanda hat dann auch ganz oft gesagt, dass es einfach keinen Sinn macht und er ist damit auch bewusst worden, dass wenn sie nicht in dieser Nacht zum Raphael gegangen wäre, dass sie vielleicht auch Opfer gewesen wäre oder das sogar auch mitbekommen hätte. Und das ist wirklich mega krass zum Nachdenken. Und nachher hat an einer Presse Meredith für die Schwester erzählt, was sie für eine Person war und dass sie vielmehr ein Teil wird sein. Und der Beschluss von dem ganzen Ding ist, dass es wahrscheinlich eine Vergewaltigung oder ein sexueller Übergriff war, weil man DNA im Körper von der Meredith und außerhalb vom Körper gefunden hat, wie auch kleine Bismol am kleinen. Ja, auf jeden Fall geht man auch von einer Gruppenvergewaltigung aus oder von einer Folter. Ja, die Polizei hat dann auch noch berichtet, dass er die Tat wahrscheinlich eine Frau gemacht hat, weil sie zugedeckt worden ist und weil kein Diebstahl war. Ich meine, es war so ein grosses Chaos gewesen und das Fenster ist sogar von innen eingeschlagen worden, nicht mal von außen, war auch sehr
gut. Das heisst, eigentlich hat jemand einen Einbruch vertäuscht.
Ja, oder jemand ist nachher das Fenster irgendwie abgehauen. Keine Ahnung wieso.
Aber ich finde, das ist auch einfach krass, dass man einfach von einer Frau ausgeht, nur weil ein Opfer zugedeckt ist. Wo ich mir finde, wie schnell kannst du einfach zudecken und dann ist, ah ja, der Mann ist nicht schuld. Es ist
ja, Frau. Aber andererseits verstehe ich es auch, dass du einen Verdacht auf Frauen hast, wegen halt wie nachgewiesen praktisch ist, dass meistens Frauen dann machen.
Aber eben, weil dann nachgewiesen ist, könnte das easy Männer auch machen.
Aber es ist einfach, es gibt einen Grund, warum der Verdacht auf eine Frau zieht, wenn man einen Opfer überdeckt.
Ja.
Ich meine so, die Polizei hat auf jeden Fall der Amanda gesagt, sie müsste die Messer prüfen, zum schauen, ob eins fällt. Und Amanda hätte jedoch darauf einfach panisch geschrauen, weil sie hat einen Flashback gehabt und es ist einfach viel zu viel gewesen.
Oder man ist, glaube ich, von einem Flashback ausgegangen, wegen sie sogar nicht erlebt. Aber
ja.
Man hat halt gedacht, das wäre ein Flashback.
Der Staatsanwalt hat eben auf ihrem Flashback sie noch auch verdächtigt, weil sie gesagt haben, weißt du, wenn du ein Flashback hast, dann ist das so etwas gewesen, was du gemacht hast. Und sie sind davon ausgegangen, dass sie das Messer gezogen hat und dann auf sie eingestochen hat.
Aber ich finde, auf das ja, kann man krass. Nicht ausgehen. Sorry. Einfach, dass man denkt, ich meine, es ist einfach wie schlimm, du musst schauen, ob noch alle Messer da sind, weil eins von diesen Messern vielleicht deine Kollegin umgebracht hat. Ich finde, natürlich hast du dann eine Panikattacke, natürlich schreist du dann.
Ja. Der Amanda hat dann gesagt, sie sollte doch lieber zurück in die USA kommen, doch sie hat sich entschieden, weiterhin in Italien zu bleiben. Ja. Der Raphael wird mitgenommen für ein Verhör und Amanda fängt an, sich voll verdächtig zu benehmen. Da ist auf jeden Fall da, was Richter
meint.
Ja, weg. Sie hat angefangen, Dehnübungen zu machen im Warteraum und hat ein Rädchen gemacht, was ein komisches Verhalten ist.
Das finde ich auch ein bisschen weird.
Während dem Verhör. So.
Andererseits, gell, sie ist jung, sie hat einfach gelebt.
Ja.
Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen bekannt, sie ist vor dem Fall praktisch, ist sie wirklich, sie ist wie ein bisschen jünger, also sie war noch nicht so reif wie andere in dem Alter und hat, glaube ich, auch wie drum wollen nach Italien.
Ja,
und
sie ist noch
erwachsen werden und alles.
Der Raphael und Amanda werden verdächtig, dass sie etwas mit dem zu tun haben. Und bitte, gehen wir dann gleich zu dem Erlu.
Ja, genau. Ja, und halt durch den Rat und die Dehnübungen ist der Richter so gewesen, das ist ein Beweis für ihre Schuld. So komisch verhaltet sich sonst niemand außer dem Psychopath. Was ich absolut unabbracht finde, weil ich meine, ja. Es ist jung, ich meine, Regeln wartet sie mir ja klar, blöd, aber ja. Und dann währenddessen war ja der Raphael im ersten Verhör gewesen. Und er erzählt halt alles, so dass Amanda bei ihm am Abend war und in der Nacht. Und die Polizei übt sehr starken Druck auf ihn aus, macht Amanda quasi ab, so, ja, sie wird nicht zu dir heben. Und ja, einfach redet sie richtig schlecht. Und unter dem mega starken Druck knickt er nachher ein und ändert seine Aussage. Und sagt, Amanda ist erst um 1 in der Nacht zu ihm gekommen. Und damit hat er ihr halt das Alibi geklaut, praktisch. Und daraufhin hat Amanda das erste Verhör. Und da geht 5 Tage. Und ich finde nur schon, da ist nicht ganz super. Also ich meine, das kannst du nicht machen.
Ich finde 5 Tage auch ohne Schlafen. Und wahrscheinlich auch für kurze Snackpausen oder so, ja. Aber bin ich mir auch nicht sicher, ob die das einfach
ja, genau.
gemacht haben.
Und das Krasse ist halt auch wirklich, sie hat nicht wirklich eine Ahnung gehabt, wieso jetzt. Also sie hat schon verstanden, dass es um den Fall geht, aber sie hat ihre Anschuldigung und alles, sie hat das nicht richtig verstanden, wegen sie hat kein Dolmetscher gehabt. Und schon klar, sie hat halt schon Italienisch schon ein bisschen können, aber ich meine, die sind dann mega aufgeregt, sie haben sie angeschaut, sie haben sie sogar, glaube ich, geschlagen.
Und ich finde, ja, das Italienisch, wenn du Italienisch lernst, ist nicht darauf ausgebaut, dass du bei einem Verhör
ja.
angeschaut wirst, ja. geschlagen wirst.
Während dem Austausch, ja, weißt du?
Mhm. Ja, also, ich ja. habe viele gehört, auch geile Austauscher gehabt, aber da
ist krass. Ja, und halt eben, die Polizei hat sehr, sehr, sehr starken Druck auf sie ausgeübt. Und sie hat sehr lange nicht mehr geschlafen, wegen eben der Verhör ist schon 5 Tage gegangen. Und dann in dem Verhör ist die Polizei immer wieder auf eine Nachricht, die sie gefunden haben, an ihren Chef. Ist immer wieder auf das zu sprechen gekommen. Und in dieser Nachricht hat sie gesagt, see you later. Nachdem sie den Chef halt informiert hat, dass sie da heute nicht mehr arbeiten kann. Und das ist eine normale so Verabschiedung. Ich meine, das heißt so, oder? Die Polizei denkt, da bezieht sich auf eine Verabredung an dem Abend. Und sie haben die Nachricht immer wieder erwähnt und gesagt, ja, hast du da geschrieben, hast du noch mit ihm getroffen, haben ja zusammen, sind noch nicht zu Meredith gegangen. Und Amanda gestört, beziehungsweise erinnert sich unter enormem Druck an etwas, was sie gar nicht gesehen hat. Oder sich gar nicht erinnern kann, weil sie das nie gesehen hat. Und sie hat 3 Erinnerungen gehabt, also Erinnerungen. Ja, genau. Erstens eine offene Tür, zweitens sich selbst schreiend und die 3. Erinnerung war der Chef in der Lederjacke. Und damit hat sie ihn halt beschuldigt. Und daraufhin sind der Barchef von der Amanda selber und der Raphael verhaftet worden. Die Amanda schreibt im Brief nach ihrem Geständnis, also Geständnis, sie hätte gar nicht gestohlen, aber ja, dass ihre Erinnerung nur sehr, sehr verschwommen ist, wie ein Traum. Und dass sie Opfers Schrei aus einem anderen Zimmer quasi gehört hat. Die Polizei macht auf Herren eine Theorie. Und zwar, wenn sie von einer Sexorgie bei der Amanda, also in der WG, aus. Mit dem Raphael und einem Mann, einem Unbekannten. Und Meredith sagt dann heimgekommen in die WG und hat aber nicht mitmachen. Und darum hat dann Amanda quasi befohlen, sie zu vergewaltigen und zu ermorden, also den Männern. Und ja, genau, das war die Theorie von der Polizei hier gewesen. Und die Polizei und die Presse haben sich dann immer wieder so weggeschaukelt, ohne überhaupt Beweis zu haben. Es sind nur irgendwelche Theorien aufgestellt.
Aber eben, die Theorie ist auf auch Theorie-Sachen aufgebaut.
Genau.
Das
genau.
ist nicht auf Fakten aufgebaut.
Ja,
weil natürlich, wenn du Fakten hast, irgendwann machst du trotzdem irgendeine Theorie. Weil das ist halt menschlich
ja,
und normal.
Ja,
aber du machst nicht eine Theorie aus Sachen, die du gar nicht weißt. Ich meine, eben, die haben alle Sachen so, alle Beweise, wo eigentlich kein Beweis mehr sind, aber sie haben alle Beweise genommen
ja.
und so verdreht und so angelegt, dass es zu der Amanda passt. Und
ja.
eben auch die Sexorgie, wo niemand, also ja, man weiß, dass die Nachspuren
in der Meredith
Meredith ist.
Ja.
Aber nein, so ist auch eben, niemand weiß es,
und
dass es Amanda auch dabei war, ist ja,
ja
auf dem Messer sind. Die Nachspuren und alles.
Ja, aber, ja, genau. Also eben, und die Presse ist überall sind so Schlagzeilen und so, oh mein Gott, Amanda, es ist alles böse gewesen, was sie gemacht hat.
Sie hat einen Namen bekommen. Sie hat Foxy Noxy oder
ja,
so geheissen.
Und das ist irgendwie, ich glaube, aus ihrer Vergangenheit dort mal, irgendwie, da haben sie irgendwie aufgegriffen oder so. Und ich finde halt nur schon da, dass ihr Privatleben schon komplett auseinandergenommen wurde und alles durchgewählt. Und ich finde, das geht halt gar nicht. Also, ist halt wie, Presse ist quasi, das ist ihre, ist jetzt gemein gesagt, das ist ihr Job. Und trotzdem finde ich, ihr Leben ist kaputt gewesen.
Es ist kaputt. Ja. Es ist immer noch eigentlich kaputt. Ja. Weil eben, es sind, wenn man Amanda Knox googelt, es sind, man bekommt über 7,1 Millionen Sachen. Wo, also halt,
natürlich ist nicht alles wahr.
Ja, und halt Zeitungsartikel und halt auch Hate. Ich glaube, ich kann mir sicher sehr gut vorstellen, dass ich mega viel Morddrohungen
und alles ja, logisch. Und also sie hat dann auch, sie ist mit dem Raphael Beziehung ist auseinandergegangen. Halt auch einfach, weil ja er ihre quasi die, ihr Alibi geklaut hat, indem er halt seine Aussage verändert hat, dass sie erst um 1 in der Nacht zu ihm gekommen ist. Und
dazu finde ich natürlich also so dumm, dass er seine Aussage geändert hat. Sehr dumm für ihn, für sie. Aber trotzdem,
Polizei hat ihn unter Druck gesetzt.
Genau, hat ihn eigentlich eben
auch gezwungen praktisch.
Ja, und er hat auch wieder Fake-Sachen gemacht.
Ja.
Und hat gesagt, sie ist gegen dich, sie wird nicht hinter dir stehen. Und natürlich hat man so Angst.
Ich meine, 23 war.
Ich meine, das sind eigentlich, wenn man so denkt, 23,
Jugendliche,
das
ist schon was, aber nicht
wir. Wir sind in 4 Jahren 20, 18. Das heisst, da ist in 6 Jahren oder so, sind wir in dem Alter. Und das ist so wenig. Weil wenn man denkt, ein Kind mit 6 und jetzt da nochmal bei uns.
Ja, und dann, es hat ja DNA auf der Meredith und in der Meredith gehabt. Und die DNA hat man zuordnen. Und zwar zum Rudi Guede. Und der ist dann in Deutschland, in Mainz, festgenommen worden. Am 20. November. Also das heisst 19 Tage nach der Mordnacht. Er war auf der Flucht und schon bekannt bei der Polizei. Also er hatte schon kleinere Delikte, so ein bisschen Einbrüche, Diebstähle und so weiter. Ja. Und dann aber die Staatsanwaltschaft und die Presse waren immer noch, er wird nur Mittäter sein. Nämlich Amanda und Co. sind halt wirklich die Haupttäter und so. Und hat sich also voll auf die eingeschossen.
Und ja, wieder. Es ist, man hat sogar DNA-Spuren auf
den genau.
Aber nein, natürlich, es ist Amanda.
Ja, und neben der DNA glaube von Rudi hat man auch noch andere gefunden. Aber denen, die hat man nicht zuordnen. Und ich glaube, denen ist man auch nicht mega krass nah oder so. Und dann ist der Rudi aber auch verhört worden und seine erste Aussage war noch eigentlich, er hat Meredith in einem Club kennengelernt und sie hat ihn dann eingeladen in dieser Nacht. Das war der WG. Und dann hat Meredith aus ihrer Geldtasche Geld gefehlt. Und sie war halt wegen dem ein bisschen wütig, meine quasi, ja. Und dann hat er sie so getröstet und er hat selber gesagt, ja, es sei intim geworden, aber sie hatte keinen Sex. Da ist halt schon mal, da kann man schon so ein bisschen wieder liegen, wegen eben, DNA war ja in der Leiche. Ja,
und okay. Finde ich so, aber da finde ich eben, der Rudi hat einmal gelogen. Natürlich kann er noch sehr oft weiter lügen. Ich meine, wenn er schon einmal gelogen hat, für was ist ja alles fake. Aber
ja, aber trotzdem darf man ihn auch nicht einfach halt sagen, er ist der Täter. Aber halt, nicht, es ist aber viel wahrscheinlicher, dass er es ist, wie Amanda. Ja, ich verstehe.
Weil DNA und DNA war in ihr, aber nein. Es genau. Ist ja
egal. Und dann weiter in seiner Aussage quasi. Er ist nachher aufs WC gegangen und da würde auch den Code erklären, den man im WC hier gefunden hat. Und so hat er den Mord quasi nicht direkt miterlebt. Und er hat dann einen Schrei gehört und ist schnell halt zu der Meredith gegangen. Aber er hat sie dann nur noch tot und blühend vorgefunden. Ich finde, auch da ist relativ unwahrscheinlich, weil zwar, dass du aufs WC gehst, ich meine, es hat 40 Messerstiche, es hat alle miterlebt. Du schreist nicht einmal und nein, wenn der ins Zimmer geht, sie ist verblutet und nicht erstochen worden. Das heisst, wenn der ins Zimmer geht, sie ist einfach tot. Sie ist und, nur, sie ist nur lebend. Mein,
es ist auch, du hörst einen Unterschied zwischen einem Schrei mit Erschrocken, mit Freude oder mit einem Leben.
Es geht um Leben, ja. Es geht um
und was ich auch finde, ist, wie laut bist du auf dem WC? Ich weiss nicht, dass du da nicht hörst. Und ich finde, wenn keine Ahnung, jemand schreit, fragst du kurz, ey, ist alles okay? Ja. Wenn keine Antwort ist,
dann gehst du mal durch die
Hände. Ob du gerade am Schiessen bist oder du säcklisch.
Ja, ist so.
Vor allem, wenn du hörst, ja, eben, dass der Schrei ein Leben
man merkt, also es war recht unwahrscheinlich gewesen. Und nach seiner Aussage hat er noch eine Angst bekommen, ist jetzt der Täter noch da drin oder so. Ist dann abgehauen, also hat zuerst eine Decke über Meredith gelegt und ist dann abgehauen. Aber halt, da stellt sich auch wieder die Frage, bis nach Mainz.
Mainz ist Deutschland und ich
finde... Deutschland. Und ich meine, das ist Italien, Deutschland. Ja, schon ein bisschen viel oder ein bisschen weit für so Angst bekommen.
Und was ich auch finde, ist, eine Decke drüber tun, nicht mal, ich meine, ja natürlich, ich hätte auch Angst. Ich hätte Angst, ob die Person noch drin wäre. Ich hätte Angst ums Opfer, jetzt in dem Fall halt Meredith.
Ja,
und so würde ich halt vielleicht probieren, halt auf jeden Fall sofort anrufen.
Ja,
Polizei, Rettungswagen.
Ja, aber ich glaube, ich würde nicht in dem Zimmer bleiben. Ich glaube, ich würde zuerst aus dem Haus aus der Sekle.
Also, ich würde währenddessen schon anrufen.
Ich glaube, ich würde einen Kurzschluss in meinem Grind haben und wirklich dort rausgehen. Wegen, ich meine, du hast deine Kollegin, sie liegt dort am... Oder, nein, ich bin nicht deine Kollegin, aber ja, egal. Du findest eine Leiche, nur von selbst krass. Und ich glaube, ich würde rausgehen, weil ich hätte Angst, dass sie auch betroffen wäre. Halt wegen dem, der ist vielleicht immer noch dort drin oder die. Und dann nachher nicht draussen, ich glaube, dort würde ich dann... Ich glaube, ich würde zuerst wirklich wegrennen und zusammenbrechen. Aber, nein, ich glaube, zuerst bevor ich zusammenbreche, würde ich wirklich anrufen. Und nachher, noch, wenn die Polizei dort ist und so, wenn mir dann da richtig bewusst wird, was da eigentlich passiert ist, ich glaube, dann würde ich so einen richtigen Zusammenbruch haben.
Weil ich halt glaube, es ist den ganzen Körper so unter Schock, unter Adrenalin.
Und du machst den einfach.
Du machst einfach. Ja. Und ich glaube, dann nachher kommt erst die Realisation mit.
Drum also damit Angst
kann ich verstehen, natürlich.
Auch dass man aus dem Haus rausgeht, vielleicht ein Quartier weiter oder so, einfach mal im ersten Ding so, scheiße, was ist da los?
Ja, aber nicht nach Deutschland.
Ja, genau.
Und vor allem eben, einfach eine Decke drüber tun, hilft ja auch nicht wirklich. Man hat auch die Decke zieht ein bisschen Blut ein.
Ja.
Aber ich meine, dann ist das Blut einfach in der Decke und nicht
egal. Ja, genau. Und eben die Polizei hat dann auch eine Nachricht an einen Kollegen gefunden von ihm auf dem Handy und dass Amanda nichts mit dem Fall zu tun hätte. Und damit hat er sie halt entlastet. Aber also noch am 29. März 2008, also fast 5 Monate nach der Mordnacht, ist dann der Rudi wirklich zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Also dort hat die Polizei auch gesagt, ja, wir denken, du bist der Täter. Und da ist dann aber später noch so ein Nachprozess quasi zu 16 Jahren abgestuft worden, weil er nur als Mittäter gilt hat.
Trotzdem, ich finde 16 Jahre für einen Mord schon sehr wenig. Oder eben für einen potenziellen Mord im Moment noch.
Ja, und auf jeden Fall, er hat halt auch nicht gestanden, er hat nichts abgestritten. Er hat nur immer gesagt, ja, wir kennen die Wahrheit. Und mit mir hat dort Amanda, der Raphael und sich gemeint. Also davon ist man ausgegangen. Und, aber er hat dort Amanda davon entlastet. Und da finde ich jetzt auch so, was ist echt eher deine Real-Aussage? Da, wo deine erste Aussage war, wo du noch nicht so viel Zeit hast zum Nachdenken, oder vor dem Gericht, mega unter Druck, du weißt, deine einzige Möglichkeit ist, um die anderen zu beschuldigen, dass du weniger Strafe bekommst. Frag ich, was ist echt eher weniger wahr? Was ist echt eher geflunkert, gelogen?
Und, da finde ich eben, du hast, wenn du gerade verhaftet worden bist, hast du keine Zeit zum Nachdenken. Und
also so klar, er ist ja schon 19 Tage auf der Flucht gsi, er hat sich schon ein bisschen überlegt.
Natürlich, aber ich find, es ist halt nochmal natürlich vom Überlegen zu in den in das halt umsetzen, wenn du gerade gefangen worden bist, ist halt schon ein Unterschied. Also da finde ich auch einfach immer die erste Aussage, finde ich, ist eigentlich immer die billigste.
Ja. Ist oft davon auszugehen. Nachdem haben sie eine Durchsuchung von der Raphael seine Wohnung, oder ich glaube nicht, dass das nach dem Prozess war, aber einfach das war auch noch. Und dort haben sie ein Küchenmesser gefunden. Und am Griff war Amanda ihre DNA. Aber das ist jetzt nicht mal sehr seltsam, weil sie ist ja viel beim Raphael. Sie hat von damals gekocht. Also könnte es logisch sein. Andererseits an der Klinge war Meredith ihre DNA, aber nur ganz, ganz wenig. Zudem sagt nachher noch Paula auch noch etwas, aber die Polizei war dann erstmal so, das ist schon mal verdächtig. Und hinter als Tatwaffe halt dann so gedacht, das könnte Tatwaffe sein.
Wenn ich mir halt auch denke, ich bin ein bisschen DNA, bei einem Messerstich ist nicht nur ein bisschen DNA dran.
Und ich trotzdem verstehe ich.
Natürlich, alles, wo Zitel, alles, wo DNA-Spuren drauf sind, also ist etwas Wichtiges. Aber trotzdem, ein bisschen überlegen,
aber weißt, könntest du abputzen, könntest du desinfizieren, du könntest waschen. Darum verstehe ich die Polizei.
Aber dann hätte ich es auch weniger von Amandas
Ding drauf. Stimmt, aber ja, DNA. Ich verstehe die Polizei verstehe ich schon ein bisschen, wegen sie, können nicht, einfach, sie können nicht einfach so sagen, so, ja, nein, das ist jetzt einfach gar nichts. Wegen, da wird es gleich wie so mit der Aussage von dem Rudy, dass sie halt da nicht so mega krass also sind. Schon genug sind ja dann auch verhaftet und alles. Ja, aber genau. Natürlich. Und dann geht es weiter. Sind nämlich die Blutflecken im Bad von der WG untersucht. Und die sind von der Amanda und der Meredith gewesen. Und da ist wieder so hin, so denkt so, das ist komisch, oder? War, ja, also, so komisch ist es jetzt nicht, aber ich verstehe so das Ding so, hey, was? Und sie haben Raphaels DNA und die DNA von zwei weiteren Männern gefunden. Und zwar auf einem abgerissenen BH-Verschluss von der Meredith.
Da finde ich schon sehr verdächtig. Auch eben vom Raphael. Da ja, ist da, weil immer da, auch wenn ich jetzt eben am Schluss weiß, was passiert ist, wer pfeift da
dich. Ist trotzdem so, was hast du an dem BH-Verschluss gemacht,
Kollege? Ja, vor allem, du hast eine Freundin.
Ja, schwör. Genau. Und halt, da ist dann auch so, was bitte, hä? Und so. Und ja, denn die zwei Männer haben sie aber nicht ausfindig machen. Und dann am 4. Dezember 2009, also 2 Jahre nach der Mordnacht, ein bisschen mehr als 2 Jahre, ist der Raphael zu 25 Jahren und Amanda zu 26 Jahren Haft verurteilt worden. Und Amanda hat ein Jahr.
Und dazu muss man noch sagen, sie sind schon sie sind schon 2 Jahre verhaftet.
Genau. Und Amanda hat noch ein Jahr mehr bekommen wegen Verleugnung am Anfang, wegen dem Chef. Und Amanda versteht jetzt die Welt nicht mehr. Sie hat gedacht, hey, das ist ein Missverständnis. Das klärt sich sicher auf, spätestens vor dem Gericht. Aber man geht davon aus, dass das Gericht halt kein richtiges Interesse hat an ihrer Sicht und an der Wahrheit. Halt einfach weg so viel schon von der Presse und alles so gehört haben. Und das finde ich auch echt krass. Les.
Dann mache ich gerade weiter, wo eigentlich gerade Melu aufgehört hat. Und wie Melu schon gesagt hat, ist Amanda ein Jahr mehr verurteilt worden, weil sie ihren Chef beschuldigt hat. Und eben im Gericht ist, ich finde, also die Presse hat so ein krasses Image für Amanda gemacht, dass im Gericht eigentlich ihre niemand mehr hat wollen zulassen. Also niemand mehr hat ihren Teil von der Geschichte wollen hören. Und also haben einfach, sie ist das perfekte Opfer gewesen oder der perfekte Täter. Deswegen haben sie es auch, hat wirklich niemand zugelassen.
Das finde ich schon krass.
Das ist sehr
dass niemand mehr halt quasi wirklich so ein richtiges Interesse gehabt an der Wahrheit und einfach wie schon so auf sie eingeschossen hat.
Und der Amanda hat ein Buch geschrieben, halt, also so nachdem, als da alles vorbei war. Und dort hat sie auch geschrieben, und das finde ich auch krass, dass ihre schönsten Momente gewesen sind, als sie sehr desorientiert aufgewacht ist, also dass
man aufgewacht
ist und du so kurz nicht checkst, wo du bist und dass sie aufgewacht ist und nicht gewusst hat, wo sie ist und was sie macht und so. Und da finde ich schon krass, dass da so wird deine schönsten Momente sind. Natürlich, das sind auch nicht wirklich schöne Momente.
Ja, logisch. Aber, so. Aber ja. Ich finde schon krass, dass sie quasi in dieser Zeit, ich meine, sie war 20 gewesen, wo sie früher passiert ist. Und quasi
in dieser Zeit keine schöne Zeit hat.
Eben. Vor allem, ich finde das ist mega traurig, weißt, wenn du aufstehst und da der einzige Moment ist, dass du wirklich glücklich bist.
Ja, aber
oder nicht mal glücklich.
Einfach so, okay. Kurz ohne die ganze, ohne die ganze Last und alles.
Ja.
Der Mann ist auch im Gefängnis gar nicht gut gegangen. Sie hat Selbstmordgedanken gehabt, sie hat ganz viele Tagebuch geschrieben, sie hat zum Beispiel auch Szenarien aufgeschrieben, was passiert, wenn sie doch früher rauskommt, was sie macht und alles. Sie hat sogar einen Brief an ihre Tochter geschrieben, wo sie nie bekommen wird, weil sie zu alt dafür ist, weil sie ist 50 oder sie hat gerechnet, dass sie 50 ist, wenn sie aus dem Knast kommt.
Also stell dir das vor, du bist 25 und du weißt, wenn ich aus dem Knast rauskomme, bin ich 50 und kann kein Kind mehr bekommen.
Weil sie das ganze Leben verpasst.
Ich hätte aber so gerne Kind gehabt. Und dann schreibst du einen Brief an die Tochter, die du nie wirst können bekommen.
Nach den ganzen Sachen,
die ja, ist so. Also,
da finde ich, das ist sehr
crazy.
Ja.
Den, bevor sie eigentlich auch im Gefängnis aufgenommen wurde, ist, hat sie ganz viele verschiedene Tests müssen machen. Also einfach generell so Gesundheit-Check-ups.
Mhm.
Und dort war zum Beispiel auch ein HIV-Test gewesen. Und der Test war positiv gewesen. Also ist sozusagen, hat es geheißen, dass sie eine Sexkrankheit hatte. Ich im Tagebuch hat sie dann eine Liste geschrieben, von wem sie alles HIV könnte haben, mit wem sie Sex hatte, mit wem sie verhütet hat, mit wem nicht. Und das Tagebuch und vor allem halt auch die Liste hat an Bord genommen und hat es der Presse gegeben. Das heisst, eigentlich hat die Presse am Ende das ganze Tagebuch gehabt, eben auch den Brief an ihre Tochter und die Liste. Das heisst, die ganze Welt hat gewusst, mit wem sie Sex hatte.
Ja, und jetzt auch, das ist für sie mega krass, aber stell dir mal vor, du bist die Person.
Ja, du stehst auf dieser Liste und plötzlich bist du auch öffentlich.
Ja, und halt irgendwie auch einfach, ich meine, von keinem Privatleben, sie hat ja vorne noch das schon kein Privatleben, ist, aus keinem Privatleben ist auch halt gar keine Vergangenheit, keine Vergangenheit mehr, wo jemand nicht weiss. Also
ja, keine alles, private
ja,
Vergangenheit.
Alles weiss jeder irgendwie.
Und vor allem so ist halt auch ihr Image noch geprägt worden mit, sie ist eine Sexfanatikerin und alles. Und vor allem, ich finde, für ein Image als Sexfanatikerin ist, sie hat, auf dieser Liste sind 7 Personen gewesen. Und wenn du so eine krasse Sexfanatikerin sein sollst, finde ich, sind 7 Personen eigentlich auch relativ wenig.
Ja, also für das, was ihre angehängt haben, ist irgendwie, sind sie halt einfach mega ungeschaukelt auch.
Ja.
Wie vorher schon auch.
Ja, natürlich. Es ist einfach, sie ist,
einfach wie so gegangen.
Sie ist der perfekte Täter
gewesen. Ja.
Aber weißt du, nicht krass, ich meine so, sagen, wie das Einzige wirklich, was sie noch gehabt hat und weißt du, so, wo er vielleicht auch ein bisschen erscheint hat, ist das Tagebuch gewesen, weißt du, wo sie einfach die Skipe fahren, wo sie Gedanken loswerden kann. Und so.
Und dann wird da auch noch öffentlich.
Sozusagen alles, was sie gehabt hat. Und genau da ist er dann genommen worden.
Genau.
Sorry.
Und vor allem, das Wichtigste, oder was ich vor allem krass finde, ist, der HIV-Test ist gefaked worden. Da ist nicht mal HIV gehabt. Die Liste ist eigentlich
aus einem Grund, wo
also
gar nicht mehr existiert.
Genau, man vermutet, dass es die Polizei gemacht hat, um sie unter Druck zu setzen, damit sie etwas gestorben.
Das ist wirklich nicht super. Nein, das kannst du nicht bringen. Das
ist
nicht
mehr stimmt.
Ja.
Also.
Es ist einfach eigentlich nur mehr traurig. Ja. Denn auf jeden Fall 4 Jahre, als sie schon in Haft war, hat sie sich halt krass verändert. Sie hat kurze Haare gehabt, sie ist sehr dünn geworden und hat auch Depressionen gehabt. Da merkt man halt auch, dass sie Selbstmordgedanken gehabt hat. Dann hat sie eine neue, ist jetzt der Beginn vom Berufungsprozess. Und da habe ich auch nochmal ein Zitat vom Richter. Und das Zitat finde ich eigentlich, da ist etwas, was stimmt. Und er hat geschrieben, also er hat gesagt halt auch auf Englisch, nein, sogar auf Italienisch, aber er hat gesagt, es ist nur eins klar, und zwar ein Mädchen ist tot. Und das finde ich ist wichtig zu sagen, weil sonst haben alle eigentlich immer gesagt, ja, es ist zwar jemand tot, aber Amanda ist, Amanda ist, und der Raphael, aber halt Amandas Image ist noch krasser gewesen. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr gut. Finde ich eigentlich gut, dass er das gesagt hat.
Man vergisst in dem Ganzen ein bisschen den Raphael.
Ja.
Wegen, er hat auch kein Privatleben mehr gehabt. Klar, es war nicht so krass gewesen, aber es, ich meine, er hat kein Tagebuch geschrieben und dann ist noch halt Öffentlichkeit gekommen. Aber trotzdem ist er an allem beteiligt gewesen und auch 25 Jahre im Knast quasi verurteilt worden.
Mhm,
also das finde ich schon krass auch.
Also ich sage nicht, dass die ganze Sache eigentlich gelöst wäre, aber auch schon damit, wie er der Amanda einfach im Stich gelassen hat.
Ja.
Wo er ihre einzige Rettung sozusagen war. Ich meine, genau wegen dem ist auch der Ganze nochmal so viel weitergegangen.
Mhm. Ich sage, es war trotzdem ein bisschen, aber ja, nicht so krass. Aber ich
verstehe auch... Aber ich meine, du in dem Moment nicht wissen. Und
ja.
Ich meine, in dem Moment bist du vor etwas,
ich meine,
wann ich niemanden wünsche. Ja. Von einem Gericht weg Mord.
Ja. Ja, und sie, also ich meine... Dort im ersten Verhör, die haben ihn ja so unter Druck gesetzt. Haben die ganze Zeit gesagt, ja, sie wird eh nicht zu dir heben und alles.
Ja.
Und wie ist es aber nicht mehr, sorry.
Ja, red weiter.
Es ist ja nicht mal um das gegangen, dass, ob sie zu ihm hebt
ja.
oder nicht. Es ist einfach um sie gegangen, dass ja. es nicht stimmt.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, ich mache mal weiter. Und zwar, in dem Prozess merkt man, dass die Spurensicherung richtig gravierende Fehler gemacht hat. Also wirklich, man hat auf Videos wie Beamte, die mit normalen Strassenschuhen, nicht in Schutzkleidung, sondern einfach, als ob es ein Museum wäre, an dem Tatort rumlaufen.
Das ist krass.
Und ich meine, jede Person hat seine eigene DNA. Und so kann man überall DNA anschauen. Mhm. Das heisst, man weiß auch nicht, ob die zwei Männer DNA auf der Meredith vielleicht spurensicherig
sind. Ja, logisch.
Und da ist einfach, du hast normale Strassenschuhe, wo halt auch den anderen hat, wo Stein, wo Dreck dran hat. Und da finde ich, das, einfach, das kann man nicht machen. Denn sie haben auch Sachen, wo sie aus Marys Zimmer genommen haben, sie nicht Handschuhe gewechselt.
Das
heisst, ja. So haben sie keine, eben, denn, wenn sie in Amandas Zimmer gewesen sind, dann nachher in Meredith's haben sie die Handschuhe nicht gewechselt.
Oh.
So haben sie DNA-Spuren auf den Händen gehabt.
Ja.
Und so haben sie auch DNA-Spuren ja. übertragen.
Da erklärt dort auch das Messer mit den Spuren
ja,
auf der genau. Meredith drauf. Ja.
Und eben die zwei männlichen DNA-Spuren auf der Meredith ist man nie nachgegangen. Man vermutet
ja.
zwar, es ist von der Spurensicherung, aber es
aber könnte halt auch nicht
von
ja.
der Spurensicherung
oder sein. Wenn jemand, wenn ein Mann dort nicht.
Ja.
Der von der Spurensicherung war, das finde ich auch krass.
Und eben die DNA-Spuren auf dem BH vom, also die vom Raphael, die
ja.
DNA-Spuren, die haben keine Gültigkeit mehr, weil man eben merkt, dass die Spurensicherung so viel Scheiße gemacht hat und eben
ja.
richtig verkackt hat. Aber was ich auch noch wichtig finde, zu sagen, ist, dass der Verschluss erst 46 Tage nach der Mordnacht gefunden worden ist unter dem Teppich. 46 Tage, das ist
meine,
über einen Monat.
Wenn du das korrekt weißt. Wenn du das korrekt würdest machen, stell mir das so vor, du gehst dort rein, du hast alles Schutzkleidung an, so,
ja.
so überstülper bei den Schuhen, Händchen, wo du nach jedem Beweisstück wieder wechselst.
Mhm.
Und alles. Und dann schaust du auch unter dem Teppich, du schaust unter das Sofa. Ich meine, du nimmst das ganze Haus auseinander. Einfach, weil einfach zum herausfinden, wo ist vielleicht noch irgendwo etwas,
ja.
Haben wir noch irgendwo Beweisstücke übersehen. Und das finde ich schon krass, dass erst 46 Tage nachher.
Ja, vor allem, ich verstehe nicht, wie so etwas passieren kann, weißt
du? Ja,
also, ich finde, es ist auch...
Wie kann man denn so verkacken?
Ja, also da verkackt. Klar ist ja unter dem Teppich gewesen, aber ich meine, sorry.
Ich meine, es
ist Spurensicherung und es geht um einen Mord,
ja,
wo du musst beweisen musst, wer es jetzt war.
Ich finde auch nur schon für die Meredith. Einfach
ja.
schon für sie.
Ja.
Weil sie so schlimm gestorben ist.
Ja,
ich meine.
Ja.
Aber auf jeden Fall eben das Messer, wo Amandas und Merediths Spuren dran sind, ist im ersten Prozess eigentlich das wichtigste Beweismittel gewesen.
Mhm.
Aber eben auch nochmal bei der Spurensicherung haben sie eben gesagt, dass sie das Zimmer, also dass sie Sachen von der Meredith in ihrem Zimmer untersucht haben und dann auch nicht Handschuhe gewechselt haben. Und das Messer haben sie
ja.
nicht von der anderen, von, unabhängig von den anderen Beweismitteln.
Sind sie einfach so,
ja,
da heisst sie Kranik.
Da heisst eben, dass sie Merediths, keine Ahnung, sagen wir mal, ihre Schmuckschatulle angeschaut
ja.
haben. Dort sind Merediths Spuren dran.
Ja.
Und dass sie mit diesen Händchen dann auch noch das Messer angelegt haben.
Und nachher
sind
oh mein Gott, das sind Merediths seine DNA drauf. Was das?
So und deswegen hey. Sind auch die DNA-Spuren auf dem Messer, weil sie die wahrscheinlich
ja.
gedreht haben.
Ja.
Ähm, Eben, und was man auch nochmal machen muss, und da hat die Spurensicherung oder generell alles wirklich nicht gemacht, ist, man muss wirklich jedes Ding mal mindestens double checken, ob,
ja.
Das wirklich, ob das so stimmen kann
ob
oder
das
so.
Kann
und was auch mega wichtig ist, ist, dass du von den, und da haben sie auch nicht gemacht, dass man von den Beweisen einen Täter macht. Von
ja.
Den Beweisspuren von alles, was man herausgefunden hat, einen Täter. Und nicht einen potenziellen Täter hat und
noch
jeden
Beweis
so wegzupft oder so auseinanderzupft und den nur da nimmt und da nimmt, dass es zu dem dass es zu der Amanda passt. Und
ja.
Genau da haben sie gemacht. Sie haben nicht geschaut. Ich meine, der man hat geschrieben, dass Amanda unschuldig ist. Aber nein, Amanda ist so eine gute potenzielle Täterin, dass man auf das gar nicht geschaut hat, dass man auf das gar nicht geachtet hat.
Ja, aber sie sind einfach so unorganisiert und
ja.
Nicht so gut.
Und ich finde, wenn du so hoch bist, darfst du nicht mehr unorganisiert sein.
Ja, ja. Verstehe ich. Check.
Den, ich habe nochmal ein Zitat von der Amanda vom Staatsanwalt. Und zwar, er hat mir nur in die Augen geschaut, und da redet sie gerade vom Staatsanwalt,
ja.
Und versucht die Antworten herauszufinden. Dabei sind das nur meine Augen und die Beweismittel sind ganz woanders. Warum schaut er nur mich an? Das sind meine Augen. Und da finde ich, dass man probiert, Beweismittel von den Augen.
Sind ja dann auch ihre Augen so mega urdingselt, so, oh mein Gott, der Engel mit den Eisaugen.
Ja, du hast blaue Augen, du bist eine Mörderin. Das ist
der Blick von einer Mörderin. Und da finde ich einfach, schau, es sind Augen und sie ist mit denen geboren. Sie hat nicht braune Augen gehabt, über Umbruch, noch hat sie blaue Augen. So, hä? Hey.
Da ihr eigentlich, oh mein Gott, hat man einfach alles genommen, was
ja.
Ich können nehmen, weißt du, auch
ja.
In der Vergangenheit.
Ja.
Was alle mit jetzt
ja.
Zu tun
haben. Ja, es ist einfach alles auseinandergenommen worden.
Ja.
Okay, dann am 3. Oktober 2011 ist der
Also es ist 4 Jahre schon.
Ja,
mehr als 4 Jahre.
Sind Amanda und der Raphael für den Mord an der Meredith freigesprochen worden. Was in dem Moment gut ist, außer dass Amanda nochmal für 3 Jahre verurteilt wird, wegen Verleumdung, weil sie eben ihren Chef angezeigt hat.
Ja.
Aber
hey, vorne ist es 1 Jahr, sind jetzt sind sie da 3 Jahre.
Ja. Trotzdem kann ich verstehen, sie ist freigesprochen worden
ja,
am Mord und alle.
Ja,
es haben alle mit ihr gefeiert. Sogar das Zelle Isasse, wo mit ihr war und wo auch denken, dass sie frei war,
ja.
Haben mit ihr mitjubelt, was ich auch
sehr, sehr herzig finde.
Und sie schreibt eben auch mehrere Bücher über ihre dramatische Erfahrung.
Ja.
Und 2013 unterstützt Amerika Amandas Rucke und alles.
Ja.
Italien und England und halt auch Marys Eltern wollen sie im Knast sehen, weil sie einfach, sie wollen jemanden dafür im Knast sehen.
Ja,
sie ist,
war ich aber auch wieder ein bisschen verstehe.
Ja.
So Meredith und dann so
vor allem, verstehe ihre Eltern, ihre Familie.
Ja. Aber weißt du, wie krass, du hast eine 20-jährige Tochter, die wird umgebracht und du hast einen potenziellen Verdächtigen.
Ja.
Verdächtige. Ich meine, der wäre auch nicht so nice, ist sicher nicht gewesen, sondern zuerst mal so, ist sie da gewesen.
Und die ist ja auch noch eben Mitbewohnerin.
Ja, genau. Also,
wahrscheinlich durchschliessen.
Ja.
Was ich sehr krass finde, ist, dass der Trump sogar eine Aussage gemacht hat. Er ist auch mal dort, er ist auch dort halt schon
Präsident.
Sie sagen. Okay.
Und Amanda ist sehr berühmt worden, aber halt auf die schlechte Art, wo niemand eigentlich will. Man bekommt 7,1 Millionen Sachen, wenn man sie googelt.
Ja.
Da über alles. Sicher über Leute, die ihren Rücken stärken und alles, aber auch Leute, die ihre Morddrohungen sagen und alles. Den tut das Gericht tut nochmal Berufung dagegen geht, dass sie halt freigesprochen worden sind. Und Amandas und Raphaels Anwälte sind halt mega, also haben da halt nicht können wissen, warum sie mega bestürzt waren. Und der Grund, warum sie nochmal angezeigt werden, warum die Berufung nochmal eingestellt wird, ist, weil ihres Verhalten einfach wegen viel Fehlverhalten. Natürlich, sie haben sich am Tatort geküsst. Sie hat sich dehnt und alles.
Und richtig gemacht.
Ja,
aber ich meine, einfach so.
Das ist scheiße, das kann man nicht machen. Aber für da nochmal anzeigen, um zu schauen, ob sie nochmal in den Knast kommt.
Was? Oh mein Gott.
Das ist
ein Albtraum.
Ja.
Ganz einfach ein Albtraum. Und da, sie sind ja auch wie, sind nicht zuerst von der Unschuld ausgegangen, von der Meredith, von der Amanda, ja, sondern sie sind von der Schuld ausgegangen. Und so viel es mir ist, ist da auch, glaube ich, eines der Menschenrechte sogar, dass man zuerst ist, man geht von der Unschuld von jemandem aus und bemüht Schuld beweisen. Und dann sind wir in dem Fall definitiv nicht
gewandt. Sie sind nochmal verurteilt worden für, also, ich habe da gerade nicht mehr lesen. Gott.
So, wo man kann helfen.
Simon? Da, glaub.
Wir können gerade diese Notizen nicht mehr lesen. Und ihre Waffe sind noch mal länger verurteilt worden. Am 30. Januar 2014 zu 28 Jahren und 6 Monaten und zu 25 Jahren verurteilt.
Also, aber nochmal, die nochmal was draufgesetzt.
Die Millimeter scheiße. Und dann ab du, wegen dem Verhalten. Und dann ist es halt so. Ja, also dann ist halt eben der Meredith für die Familie ist auch dafür gewesen, also hat befürwortet für das Urteil. Und dann ist.
Warte,
ab da kann ich wieder mit.
Gut,
ja,
okay.
Eben, es ist, Meredith's Familie ist sehr dafür gewesen und so. Amanda ist in dieser Zeit halt wieder in Amerika gewesen, in Seattle. Ja, sorry. und eben, Raphael und Amanda's Arbeit und im Juni nochmal, 2014 dann nochmal, dann erneut
Prüfung. Das ist jetzt ja noch einmal
gemacht. Das Gericht in Florenz am 27. März 2015 hat Raphael und Amanda endlich wirklich freigesprochen. Das Gericht bestätigt, dass sie wirklich keinen Beweis mehr haben. Und es haben, also dort ich selber in Amerika gewesen, also Amanda. Und es hat sie und ihre Familie, sie haben sich so gefreut. Es haben alle einfach, es sind alle
gehüt. Ich meine, das sind 8 Jahre nach der Mordnacht und es ist endlich
fertig. Ja, und was ich auch mega, mega herzig finde, ist, dass Amanda der Raphael sofort angerufen hat und gesagt hat, wir sind endlich frei. Das finde ich schon sehr herzig. Vor allem, sie sind mal zusammen gewesen. Und nach dieser Zeit, sind sie nochmal näher gekommen und nicht mehr alles. Verliebt ist, sondern jetzt als Freunde. Das finde ich auch krass, dass sie sich so nicht weiter auseinandergelebt haben.
Vor allem, das ist ja nicht selbstverständlich, vor allem, weil Amanda könnte Raphael jetzt auch voll hassen, weißt du?
Ja.
Aber trotzdem,
aber ich
verstehe, wenn du beide Seiten ein bisschen.
Ja, wenn du zusammen so in dem Scheiß hinein bist, glaube ich, das schweißt schon zusammen.
Irgendwie kein Ausweg
mehr. Ja. Ja. Denn auf jeden Fall, Italien schuldet Amanda 18.000 also schuldet ihre 18.000 Franken oder Euro als Entschädigung.
Aber das ist so wenig
für das, was sie gerade erlebt hat, ist da unhöre wenig. Und 2019 ist wirklich nochmal der komplette Freispruch gewesen. Und ich meine, natürlich, jetzt ist sie freigesprochen worden, aber trotzdem, jeder weiß, mit wem sie Sex hat. Sie ist berühmt, sie kann nicht normal irgendwo reinlaufen, ohne dass sie...
Ja.
Erkennt wird.
Gut, mittlerweile vielleicht schon.
Nein, mittlerweile ist sie halt auch noch berühmt worden mit der anderen Sache, mit ihrem Buch. Jetzt halt auch mit der Netflix-Dokumentation und alles. Und aber es ist halt trotzdem, sie
hat ein Image abbekommen,
wo niemand will. Und wo man auch niemanden wünscht.
Du kannst
niemanden so hassen.
Nein.
Und du wünschst das. Der Person.
Und ja, also ich finde echt krass, weil ich meine, es sind 8 Jahre, ist dann nach der Mordnacht, ist dann das endgültige Ding gewesen. Das heisst, es ist einfach nicht ganz 8 Jahre, aber sicher 6 Jahre.
Das hat ja 2007 angefangen und ist
bis 2019 gegangen. Aber dort war sie nicht mehr im Knast gewesen.
Ja, aber trotzdem, sie ist bis 2019 noch so halb Förder gewesen. Natürlich, es denken immer noch Leute, dass sie
das Mörderin ist. Das ist so, der Gericht, wieso hat er sie freigesprochen und so, ist ja logisch.
Ja, ja. Weil es ist einfach auch ein Trauma, das einfach für immer bleiben wahrscheinlich. Aber ich denke jetzt auch, wenn sie bereit ist, um ihren eigenen Podcast und ihre eigene Sendung zu haben, dann auch ist sie wahrscheinlich auch ein bisschen darüber hinweggekommen.
Ja. Also du wirst auch, du wirst zerbrechen, wenn du nicht darüber hinwegkommst.
Ja.
Dann noch halt zum Täter. Es war kein wirkliches Geständnis gewesen, aber im Endeffekt ist der Ruby verhaftet worden und hat seine Zeit abgesessen und so lebenslang. Er hat dann auch noch müssen, mit Sozialstunden die ganze Sache abarbeiten und er hat die ganz alleinige Verurteilung getragen. Jedoch weiß man nicht 100%, ob es wirklich er gewesen ist. Aber ja.
Also es sind ja auch noch andere DNA halt.
Ja,
Meredith. Da heisst, es ist halt nicht nur er gewesen, es sind andere auch noch gewesen. Ich glaube, irgendwann ist mal rausgekommen, dass zwei andere Männer, also die DNA von zwei anderen Männern auch
da gewesen. Ja, aber über die sind nie nachgegangen.
Genau, sie sind nie nachgegangen und die Spurensicherung ist ja so unzuverlässig gewesen. Das heisst, es könnte auch wirklich nur der Rudy gewesen sein. Es könnte auch sein, dass viel mehr Leute beteiligt gewesen sind.
Ja, was ich auch noch krass finde, ist, dass man merkt, was für einen krassen Einfluss die Presse hat.
Mhm,
ich meine, das ganze Image von, eben, von einer Hure, von einer Mörderin ist schon von der Presse geprägt worden. Mit zum Beispiel der Liste, mit wem sie alles Sex hat. Und so ist das halt so geprägt worden. Und eben auch, dass niemand im Gericht ihre Meinung, ihre Seite von der Geschichte hat wollen lassen, weil sie einfach so ein perfektes Opfer dafür war. Also nicht Opfer, so, sie ist einfach so eine perfekte Täterin.
Ja. Ein Täterbild und dann alles, jedes Beweisstück sozusagen auf sie zugelegt.
Ja, eben,
und eigentlich nicht aus Beweisstück eine Täterin, sondern sie sind eine Täterin und haben den Beweisstück so direkt gesucht.
Ja, das haben wir auch vorher schon gesagt.
Das finde ich gar nicht.
Und ja, also da war ich mal da gewesen. Und dann noch eine kleine Erzählung von Raphael und von der Amanda heute. Der Raphael hat seine eigene Internetfirma und ist True Crime Expert geworden. Dann die Amanda ist auch im Italienischen geblieben und ist auch True Crime Expertin geworden. Ja, und im Ganzen würde ich sagen, es sind so viele offene Fragen immer noch und es ist so viel Ungerechtigkeit gegenüber der Amanda gewesen und
auch um Raphael, finde ich.
Ja, Raphael.
Also, wir reden jetzt meistens von der Amanda, aber er ist ja eigentlich auch immer dabei gewesen. Sein Privatleben ist auch
auseinandergenommen. Aber nicht so,
nicht so krass. Also, aber ja, trotzdem schon, er ist auch dabei gewesen.
Ja, natürlich. Ich finde es auch krass, dass er auch im Knast war für nichts, was er gemacht hat. Aber ich finde, es ist scheiße und alles. Aber ich finde einfach trotzdem, dass Amanda läuft, keine Ahnung, irgendwo in einen Laden und alle, die sie sehen, die wissen, mit wem sie Sex hatten. Ja. Da finde ich erstens für die Amanda, zweitens, da finde ich auch halt für die Person, die drin ist, finde ich da, also auch, die auf der Liste steht, finde ich auch
super. Ja. Eben, und ich finde halt auch so ein bisschen, ich meine, du darfst den Raphael, klar, darfst du ihn nicht ausschliessen, aber man darf auch die Meredith nicht ausschliessen. Ich meine, da, wo er passiert, ist auch mega krass
gewesen. Ja.
Ich glaube, es wäre jetzt.
Also, ich glaube,
es wäre auch lieber, wenn ich sozusagen tot wäre, statt der Ganze noch durchzugehen mit dem ganzen Hate.
Ja.
Und so, also.
Ja, also, aber.
Andererseits ist schon krass, was Meredith erlebt.
Ja, also, ich habe mir keinen schlimmeren Tod vorstellen als 40 Stiche, die du spürst.
Obwohl, ich glaube, ja, gut. Ja.
Ich meine, du spürst es. Das ist auch krass.
Auf jeden Fall, da ist die Geschichte von der Amanda. Da ist die Story von der Amanda Knox gewesen. Und ja.
Ja, also vielleicht noch eine Ergänzung. Sie hat jetzt einen Podcast mit ihrem Mann. Ein True Crime Podcast. Und der heißt The Truth About the True Crime.
Das ist auch ein cooler Name.
Finde ich krass. Und ich finde auch noch krass, dass halt der Raphael und Amanda sich beide so für True Crime noch interessiert haben, sozusagen. Und Amanda setzt sich halt jetzt mega ein als Journalistin und auch sonst so gegen Justiz für Opfer halt, wo eben auch ungerecht quasi behandelt worden ist vom Staat oder so. Setzt sich halt voll ein und ist eine ernstzunehmende Journalistin, sozusagen.
Wenn ich da während wir halt recherchiert haben und alles, da habe ich richtig krass gefunden, es hat mich sehr krass an ich weiß nicht, ob man den Rookie, also ich schaue manchmal den Rookie und es hat mich sehr krass an das erinnert. Und das finde ich auch krass.
Ja, also ich auch gut
es ist eigentlich eine Geschichte, die in einer Serie kommt, die ausgedacht worden ist. Und das sogar noch schlimmer.
Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie halt auch Inspiration in dem echten Ereignis quasi haben. Ja. Vielleicht auch nicht, aber...
Also, als Abschluss, wir kommen von der Schule Tiefe und wenn es mich interessiert für den Fall. Und
ja, es hat mega Spass gehabt, das machen auch mit dem Mikrofon.
Ja. Und ich hoffe, ihr habt irgendwas gelernt. Oder? Ja.
Oder es hat ein bisschen
Spass gemacht.
Mit der Band, wie es uns am Anfang mit in der Band oder halt immer noch.
Ja, ist so. Ja.
Ja, also ich finde, man kann auch mega viel von dieser Geschichte rausziehen, wie eben Gerechtigkeit und so. Und ja.
Schau, wie es entschieden.
Danke.